BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Tom Fiewig im Studio Nürnberg. Mein heutiger Gast ist gebürtiger Mittelfranke, fühlt sich einerseits auf den Brettern, die die Welt bedeuten, sehr wohl. Genauso aber sieht Thorsten Siebenhaar seinen Platz im Kulturleben der Hauptstadt von Mittelfranken in Ansbach, wenn er als Gastgeber hinter dem Tresen steht, der Ansbacher Kammerspiele und die Gäste dort verköstigt. Der 44-Jährige ist Gastronom, auf der einen Seite Kabarettist, aber auch Regisseur, Schauspieler schon immer und als Familienvater und Uransbacher in seiner Heimatstadt auch das, was man gemeinhin einen bunten Hund nennt. Und Aneigschmeckter, wie man so sagt, ist mein heutiger Gast nur insoweit in der mittelfränkischen Regierungshauptstadt Ansbach, weil er eigentlich gar nicht dort geboren wurde, sondern Thorsten Siebenhaar in Neuendettelsau.
Das ist richtig.
Und Dettelsau, nicht Dettelsau.
Ja, in Dettelsau, sagt man. Ich bin aber ab dem 4. oder 5. Tage dann Ansbacher geworden.
Okay.
Also ich bin da nur in Dettelsau geboren. Auch in den 80ern war es nicht so beliebt, am Ansbacher Klinikum zur Welt zu kommen. Und dann bin ich halt Dettelsauer geworden.
Und wenn man so in der Mundart oder im Idiom des Mittelfränkischen über Neuendettelsau spricht, dann ist diese leichte Verzögerung zwischen S und A, Dettelsau, gar nicht so groß.
Man sagt einfach nur Dettelsau.
Dettelsau, aber quasi schon benachbart mit Ansbach, nicht so weit weg, zumindest liegt es im gleichen Landkreis. Aber insofern keine Kindheitserlebnisse mit dieser großartigen Kleinstadt verbunden.
Doch, ich habe tatsächlich sogar Kindheitserlebnisse, denn meine Tante und mein Onkel haben da gewohnt und wohnen da heute noch. Und deswegen war ich immer mal in Dettelsau. Aber ansonsten habe ich da nicht so die Beziehung zu. Ich muss es halt immer wieder ausfüllen. Und Ansbach wäre kürzer gewesen als Neuendettelsau.
Dafür aber Wirkungsort von wichtigen Menschen der Kirchengeschichte, beispielsweise Pfarrer Wilhelm Löhe, der dafür eigentlich gesorgt hat, dass aus diesem Neuendettelsau eine Diakonissenstadt oder eine Diakoniestadt besser geworden ist.
Ja, das sind auch die Erinnerungen meiner Kindheit. Also da war ja das Krankenhaus und wenn man da jemand besucht hat, da liefen immer die Pinguine rum, so haben wir sie genannt.
Despektierlich.
Naja, das war halt so, aber das ist liebevoll eigentlich auch.
Wobei die Diakonissen, glaube ich, eher so ein graues Gewand anhaben, gell?
Genau, das stimmt schon. Aber die sind auch inzwischen älter geworden, also man sieht sie auch nicht mehr in Neuendettelsau.
Dafür gibt es eine Hochschule jetzt dort.
Genau.
Für kirchliche Fächer beispielsweise. Und wie ich gelernt habe, eine Zollhundeschule.
Ja, das gibt's da auch. Und eine tolle Kirchweih und kein Krankenhaus mehr.
Tja, so ist das. Und vor allem kein Theater.
Nee, Theater gibt's da sicherlich auch, aber andere Art und Weise.
Andere Art. Deshalb wäre auch vermutlich momentan kein Platz für Thorsten Siebenhaar in Neuendettelsau, sondern er ist in Ansbach geworden und gewesen und er ist es. Dort sind Sie Regisseur, Schauspieler, Kabarettist, Kulturmacher, kann man sagen, manchmal auch Kulturkämpfer?
Ja, in Ansbach ist das ja immer ein bisschen schwierig mit der Kultur. Gerade was Theater angeht, da musste Ansbach ja erst lernen, was Theater ist. Mhm. Es gab ja jahrelang nur Bespieltheater, Gastspiele und Laien- und Amateurbühnen. Und 2007 wurde ja dann das Ansbacher Stadttheater gegründet vom Jürgen Eick. Und da hatte ich das große Glück, damals 2007 mit dabei sein zu dürfen ab Stück 2. Und seitdem haben die Ansbacher ihr Theater schätzen und lieben gelernt, haben sich zwischendurch teilweise ein bisschen entliebt vielleicht. Und jetzt wird ja gerade gekämpft, dass es überhaupt erhalten bleibt.
Darüber werden wir noch sprechen heute bei Habe die Ehre. Ich wollte noch mal kurz bei diesen vielen Rollen bleiben. Wir haben gesagt Kulturmacher, manchmal jemand, der sich auch einsetzen muss für Kultur, der aufsteht für Kultur, also ein Kulturfachmann in jedem Fall. Ein Fastenprediger. Sind Sie auch?
Ja, ich darf seit vielen Jahren auf der Bühne über die Ansbacher Lokalpolitik und die Geschehnisse sprechen. Zuerst habe ich das am Altstadtfest gemacht, im Kulturgärtler. Seit 2023 bin ich der Fastenprediger beim Josefi der Blecken in den Kammerspielen.
Mhm. Und eng damit verbunden, was das Fasten angeht, Sie sind auch sowas wie ein Ernährungsberater. also zumindest ein Fachmann für Esskultur, sagen wir es mal so.
Also ich esse gerne und wenn ich nicht auf der Bühne stehe, stehe ich in der Gastronomie der Ansbacher Kammerspiele und da berate ich auch gerne, was man so essen kann.
Und das ist in Ansbach vermutlich die Bratwurst.
Haben wir leider nicht auf der Karte, aber was? Ich bin auch ein Fachmann für Ansbacher Bratwürste. Also wenn ich Besuch bekomme oder wenn ich irgendjemand durch diese Stadt zeigt, dann muss er natürlich eine Ansbacher Bratwurst essen. Und das natürlich am besten in allen Darreichungsformen, gebraten, sauer, geräuchert und als Katzbrot.
Katzbrot, das ist aber kein Katzenfleisch, was da drin ist.
Nein.
Das könnte als Nicht-Mittelfranke.
Nein, das ist das Geheck der Bratwurst. Mhm. Im Idealfall auf einer Scheibe Schwarzbrot mit rohen Zwiebeln garniert. Also das fränkische Pendant zum Mettbrötchen. Und das ist was sehr, sehr Feines und das muss eigentlich jeder probiert haben. Und wenn eine Bratwurst in allen Disziplinen gut abschneidet, dann kommt sie meist aus Ansbach.
Und das etwas widersprüchlich, fränkisch widersprüchliche ist ja, dass es was Feines ist, was bei hinten bei rauskommt, dass die Bratwurst selber aber ziemlich grob ist.
Ja, das muss auch so sein. Und das, da bin ich auch ein Verfechter der Bratwurst. Also als ich am Theater angefangen habe, habe ich den Spitznamen bekommen, der Bratwurstliebling.
Nicht Liebhaber, sondern Liebling.
Bratwurstliebling, das war ein Running Gag in den Weihnachtsmärchen und die Anspielung darauf, dass ich der Ansbacher bin, der echte Ansbacher. Und ich bin auch tatsächlich ein Verfechter der fränkischen Bratwurst. Also ich versuche sie zwar überall, also ich halte es ja nicht viel mit unserem Ministerpräsidenten, aber ich probiere tatsächlich überall auch mal eine Bratwurst. Und am besten schmeckt sie tatsächlich in unseren Gefilden und da meine ich auch tatsächlich Ansbach und Westmittelfranken. Es tut mir leid, liebe Nürnberger, aber eure kleinen Würstle, die sind kein Vergleich zu einer echten fränkischen Bratwurst.
Ich muss die Oberfränkischen zumindest nicht verteidigen. Die Coburger und die Bayreuther, die sind zumindest von der Länge her ähnlich, aber vom Durchmesser her ein bisschen kleiner.
Ja.
Von daher haben wir bei Habe die Ehre heute schon mal die Verbindung geschaffen zwischen Geburts- und Wirkungsstätte von Thorsten Siebenhaar. Von Neuendettelsau ist es nach Ansbach gegangen. Mein heutiger Gast, Thorsten Siebenhaar, auch manchmal anhat. Der Theaterfundus ist ja reichhaltig. Habt ihr da in Ansbach auch einen dunkelblauen Frack?
Einen dunkelblauen nicht, aber einen weißen Frack.
Weiß.
Den hat damals der Froschkönig in unserem ersten Märchen von Kommando Grimm getragen. Mhm. Einen weißen Frack. Ansonsten habe ich schon mal dunkel? Doch, ich habe schon mal einen schwarzen Frack zur Silvestergala getragen, aber im Fundus ist sonst keiner.
Kommando Grimm und Märchen wird noch ein Thema sein. Das ist jetzt auch aktuell in der Vorweihnachtszeit etwas, was sich anzuschauen lohnt in Ansbach. Ich würde gerne noch mal ganz kurz bei diesen vielen Rollen und Funktionen und Labels bleiben, die man ihnen so verpasst. Von Regisseur und Schauspieler haben wir schon gehört, vom Kabarettisten, vom Fastenprediger auch. Das sind ganz schön viele Rollen, vor allem für einen Schauspieler, wenn man sie gleichzeitig spielen muss.
Ja, es gibt auf jeden Fall mehrere Thorsten Siebenhaars. Es gibt natürlich den Privatmenschen, aber es gibt auch den Bühnenmenschen, die Bühnenfigur Thorsten Siebenhaar, die dann manchmal aber auch der Herr Siebenhaar ist eher. Mhm. Also gerade beim Fasten der Blecken, das bin natürlich ich, aber ich bin da natürlich in einer Rolle. Wenn ich als Show-Einlage oder so engagiert werde, dann ist es ja der Kabarettist oder der Lokalkabarettist. Der Schauspieler, das ist natürlich nochmal was ganz was anderes, weil ich da ja nicht mich selber oder nicht meine Kunstfigur Thorsten Siebenhaar spiele, sondern einen Wolf, eine Frau Holle oder aktuell einen Riesen. Mhm. Ich kann das schon trennen und ich glaube, ich kann das besser trennen als die Leute, die es sehen. Mhm. Also wenn ich da beim der Blecken zum Beispiel auf der Bühne stehe und dann was sage, das nehmen manche einem dann schon auf eine andere Art und Weise übel, als es sein müsste, aber das ist halt das Berufsrisiko.
Sie müssen es ja oben niemandem recht machen als Kunstfigur.
Ich muss es niemandem recht machen, ich will es niemand recht machen. Das muss nicht allen gefallen.
Ist das auch der Unterschied zwischen einem Theaterschauspieler, der in einem festen Ensemble, in Ihrem Fall beispielsweise auch eben am Stadttheater Ansbach gewesen, der Unterschied eben zu dem Kabarettisten, der frei entscheiden kann, wer er ist und was er sagt und eben nicht nur eine Rolle spielt, die ihm der Regisseur vorgibt?
Das ist ja das, was mir auch sehr viel Spaß macht bei der Blecken, dass ich eben mich da mal nicht an jemand anders halten muss, sondern dass ich da frei entscheide und auch manchmal sehr spontan entscheide. Das ist ja was ich über die Jahre gelernt habe, dass das mir ganz gut liegt, mit dem Publikum zu arbeiten. Je nachdem, was für ein Publikum es ist. Sind es 200 Kinder oder sind es 200 Erwachsene? Das funktioniert ganz gut, das umzuschalten.
Oder ist es etwas wie ein Märchen, was für Kinder und für Erwachsene geeignet sein kann, wenn man es richtig macht?
Ja, beim Weihnachtsmärchen, da bin ich der Verfechter ganz klar. Ein gutes Kinderstück muss für Kinder und Erwachsene funktionieren und muss sie gleichermaßen begeistern. Und ansonsten sollte man schon das Programm halbwegs auf die Zielgruppe anpassen.
Also Psychologen würden dann vielleicht sagen, das ist eine multiple Persönlichkeit, dieser Thorsten 7H. Er hat mehrere Identitäten innerhalb der gleichen Person. Oder es ist eine Art von Entscheidungsschwäche, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt nicht wusste, was er eigentlich tun soll, und dann hat er alles gemacht.
Ja, so ein bisschen von beiden. Also ein bisschen multiple Persönlichkeit steckt natürlich in einem drin, wenn man so einen Beruf hat. Und auch das mit der Entscheidungsfreude, manchmal schwierig. Für mich ist das ein Geschenk, dass ich all das machen darf, was ich mache. Ich würde gerne noch viel mehr machen. Also ich fand es auch mal toll, ein Big Band-Konzert zu moderieren und mit der Big Band zu singen. Also das ist, gerade was die Musik angeht, kann ich mir noch viel vorstellen. Aber ich muss mit meiner Zeit auch haushalten. Und so bleibt es bei den künstlerischen Projekten, die ich gerade mache.
Momentan sind ja viele Leute unterwegs, auch in Ansbach übrigens, wie ich feststellen musste, auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken natürlich. Und es ist viel los, auch in den Buchläden. Und ich habe in Ansbach letzte Woche ein Buch entdeckt, das heißt Ansbacher. Und es ist eigentlich kein Lesebuch, sondern ein Fotobildband. 99 Schwarz-Weiß-Fotos sind in diesem Buch zusammengefasst. Fotografiert hat sie James Edward Albright Jr., auch so etwas wie ein bunter Hund in Ansbach, allerdings eher mit der Fotokamera unterwegs. Ein Fotobuch gewidmet all jenen Menschen, die ihn begleitet haben auf seiner Reise durch Ansbach. Und das Interessante ist, Sie, Thorsten 7H, nicht ganz alleine, aber auch, sind auch in diesem Buch drin.
Ich habe mich sehr gefreut, als der Jim uns gefragt hat, ob wir auch in dem Buch dabei sein wollen. Ich meine, den Jim kenne ich, keine Ahnung, wann der mich das erste Mal fotografiert hat für die FLZ, bestimmt.
Fränkische Landeszeitung, also ja. Er war lange Zeit der Pressefotograf eigentlich in Ansbach.
Er hat immer gesagt, wenn er einen fotografiert hat, ich bring dich ganz groß raus. Und das hat er jedes Mal gesagt auch. Und als er das Projekt erwähnt hat, gesagt, kann ich euch ein bisschen fotografieren? Habe ich gesagt, ja klar, natürlich machen wir da mit. Und so sind meine Freundin und mein Sohn eben auch mit auf dem Bild.
Wenn man allerdings die Seite mit dem schönen Foto von Ihnen und Ihrer Familie anschaut, erfährt man gerade mal, wie Sie heißen und was Sie so tun. Das heißt, heute möchte man ein bisschen umblättern, hier bei uns in der Sendung etwas mehr erfahren darüber. Aber tatsächlich, dieses Ich bringe einen ganz groß raus, ist es das, worauf ein Schauspieler auch tatsächlich sein Leben lang wartet?
Ich glaube, das ist ein Wunsch, den man natürlich in sich trägt, aber in dieser Branche gehört einfach Realismus dazu. Und man muss sich halt einfach im Klaren sein, nicht jeder wird einen Hollywood-Film drehen können und nicht jeder wird am Burgtheater in Wien oder an den anderen großen Bühnen spielen können. Also ich warte da nicht drauf. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Weg doch noch auf die Bühne dann irgendwann kam und dass ich diesen Beruf machen darf. Ich mache das gern und ich mache das auch bewusst hier in Ansbach. Und dessen bin ich mir auch bewusst, dass ich das auch nur hier in Ansbach machen kann. Dass ich mir hier künstlerisch etwas aufgebaut habe und ein Netzwerk geschaffen habe und diese Narrenfreiheit habe. Die hätte ich woanders nicht. Woanders wäre ich einfach irgendein Möchtegern-Schauspieler oder was auch immer. Und hier habe ich mir was aufgebaut und jetzt kann ich eigentlich machen, was ich will.
Interessant ist ja auch, dass in diesem Buch viele Menschen, die da abgelichtet sind, so in ihrem beruflichen Kontext fotografiert worden sind. Zum Beispiel auch der bekannte Postbote von Ansbach, sage ich jetzt mal so. Sie dagegen haben sich dafür entschieden, mit ihrem Kind, mit ihrem Sohn, mit ihrer Partnerin, mit ihrer Frau zusammen eine Familie auf dem Foto darzustellen.
Also ich glaube, der Jim wollte uns bewusst auch als Familie fotografieren. Und der Ort, wo er uns fotografiert hat, hat dann doch was mit dem Beruf zu tun, denn das ist der Innenhof der Kammerspiele, unser Kammergärtchen. Ansbachs kleinster Biergarten, sage ich immer, ein ganz versteckter, kleiner Ort. Und die Kammerspiele sind ja mein zweites Zuhause und deswegen passt es schon.
Sie hören BR Heimat, unseren Ratsch am Vormittag. Habe die Ehre, heute mit dem Regisseur und Schauspieler und Kabarettisten Thorsten Siebenhaar aus Ansbach, der auch Gastronom ist und viele andere Rollen ausfüllt, wie wir schon ansatzweise gehört haben. Und wir haben über 99 weitere Ansbacher gesprochen, verewigt in einem Buch aktuell mit Porträts von dem bekannten Fotografen Jim Albright. Einer von Ihnen ist Thorsten Siebenhaar. Und wenn Sie, Herr Siebenhaar, aktuell 44 Jahre auf dem Buckel sagen würden, das ist so ein Anlass, auch mal zurückzuschauen, vielleicht auch so ein Fotobuch mal zu gestalten mit Schnappschüssen aus Ihrem Leben, wer wäre da zum Beispiel auch abgelichtet in diesem Buch als wichtige Person, die Sie begleitet hat auf Ihrer Reise durch Ansbach?
Also eine Person, die ganz wichtig für mich ist, wäre mein alter Theaterlehrer, den kann man leider nicht mehr fotografieren, der mir im Schultheater mich unterstützt hat und wo ich einfach meine ersten Bühnenerfahrungen gemacht habe. Dann wäre auch der Jürgen Eick müsste drin sein, der mich ans Theater Ansbach gebracht hat. Es müsste der Wolfi Bartosch von den Kammerspielen drin sein. Es müssten aber ganz viele Menschen drin sein, vor allen Dingen auch meine Familie. Ich meine, ich bin Ansbacher. Es müssten Bilder von meinen beiden Omas drin sein. Ganz wichtig.
Die Ihnen zum Beispiel was mitgegeben haben auf
Lebensweg? Also die eine hat mir mitgegeben, dass in einen ordentlichen Apfelkuchen, ordentlicher saurer Apfel, am besten ein Boskop, reingehört. Und die andere hat mir die Liebe zum Theater mitgegeben, weil die hat als Jugendliche schon im Bochumer Schauspielhaus ein Abo gehabt, also eine Theaterplatzmiete hieß das ja damals in der Zeit. Und die war begeisterte Theatergängerin und irgendwie hat die mir die Liebe zum Theater vererbt. Also die wäre drin und natürlich auch meine Eltern, meine Familie, meine Freunde. Also es wäre ein dickes Buch wahrscheinlich. Es wären auch Bilder von Feiern und Festen in der Region zu sehen.
Mit Sicherheit, genau. Sie sind ein geselliger Mensch natürlich auch. Sie haben Ihren alten Theaterlehrer angesprochen. Jetzt ist es ja so, Schultheater habe ich auch mal gespielt. Da gibt es natürlich viel, was in Verbindung mit dem Lehrer zusammenhängt, ob man dabei bleibt, ob man Blut leckt sozusagen oder ob man sich eher ein bisschen gestresst fühlt. Sie haben Ihren Beruf dann später draus gemacht. Das heißt, dieser Mensch, dieser Lehrer muss ja sehr viel in Ihnen ausgelöst haben. Oder hat er einfach nur die richtigen Stücke ausgewählt und Ihnen die richtige Rolle gegeben, damals schon?
Also das war ein bisschen ein schräger Vogel und der hat dann, die anderen haben ihn immer ein bisschen ausgelacht und so und er wollte am liebsten immer die Geschichten aus dem Wienerwald spielen, haben wir nie gemacht. Aber der hat irgendwie in mir die Begeisterung auch den Erzählungen irgendwie so hervorgelockt. Und er war auch, ich glaube, mit dem war ich auch das erste Mal im Nürnberger Schauspielhaus. Der Theaterlehrer danach, den gibt's noch, der wohnt in Fürth, der hat mir meine Traumrolle damals zugegeben und das hat dann das finale Feuer entfacht. Aber ich finde einfach, Schultheater ist so wichtig, wenn junge Leute das machen. Wenn es nur darum geht, dann mal ein Referat zu halten und vor Menschen zu stehen, wer schon mal auf so einer Bühne stand, das hilft. Und wenn junge Leute in irgendwelche Rollen schlüpfen können, sich da ausprobieren können, das ist eine ganz tolle Sache. Es muss nicht jeder beim Theater landen. Also bei mir war es Zufall, dass ich dann beim Theater gelandet bin.
Ist es etwas, was auch mit Selbstbewusstsein in dem Alter zu tun hat? Einerseits sagt man ja, ein Schauspieler auf der Bühne muss ja eine Rampensau irgendwie sein. Auf der anderen Seite begegnet man sehr vielen Schauspielern, auch im Gespräch, wo man feststellt, das sind eigentlich ganz zurückhaltende, zum Teil auch manchmal unsichere Menschen, die dann zwar aufblühen auf der Bühne, aber das ist eben die Kunstfigur da oben.
Ja, da gibt es mehrere Typen Schauspieler. Also ich sehe mich dann doch eher als Rampensau. Also ich habe da wirklich kein Problem, auf so eine Bühne zu gehen. Und das muss ja auch manchmal, gerade wenn man was moderiert, als bei Ansbach Open, die eine Künstlerin ausgefallen ist, da musste ich dann auch eine Ansage machen. Und da denke ich keine 10 Sekunden drüber nach, was mache ich jetzt? Ich gehe einfach auf die Bühne und mache das. Weil ich schon dieses Rampensau-Gen habe. Ich kann aber auch natürlich schüchtern und zurückhaltend sein. Das kommt immer drauf an.
Und das würden Sie dann spielen oder haben Sie diese Seiten?
Ich habe schon so Momente. Auch in meiner Rolle in der Gastronomie, da bin ich eher nicht der Schüchterne. Da bin ich Gastgeber und scherze mit den Leuten. Das ist das, was ich an der Gastronomie auch schätze, dass man Menschen kennenlernt, mit denen ins Gespräch kommt. Das sind ja alles, daraus zieht man ja Stoff für die künstlerische Arbeit. Aber es gibt schon natürlich auch ruhige und nachdenkliche Momente bei mir. Natürlich.
Heißmann und Rassau haben mal gesagt, es reicht für sie oft, dass sie sich in Fürth in ein Café setzen, hinter ältere Damen und denen einfach mal eine Stunde zuhören. Und dann haben sie im Endeffekt schon die Hälfte des Programms für die Fasnacht zum Beispiel geschrieben. Ist es bei Ihnen ähnlich, dass diese Gastronomie letztendlich vielleicht nicht bewusst, aber so ein Vehikel ist, wo Sie auch Inspiration bekommen, gerade für Ihre Kleinkunstprogramme, für Ihre Fastenpredigt beispielsweise?
Meine Arbeit direkt ist es dann für meine künstlerische Arbeit nicht. Da ist es eher so, dass ich, wenn ich auch mich in ein Café setze und gucke, das ist was anderes. Da kann ich was draus ziehen. Aber grundsätzlich verschiedene Menschen kennenzulernen, das ist halt ein Ort. Ich arbeite einfach wahnsinnig gern mit Menschen. Ich arbeite gern für Menschen auf der Bühne, aber ich arbeite auch gern mit Menschen und habe Kontakt zu verschiedenen Menschen, weil nur so lernt man verschiedenste Typen kennen und die kann man dann halt auch mal hervorzaubern. Aber was bei mir auch wichtig ist, gerade in der Gastronomie, ist, dass mich das erdet. Es gibt Tage, da werde ich bejubelt von 200 Menschen so ungefähr. Alle schreien, klatschen, tanzen den Märchenwaldtanz und abends poliere ich Besteck. Und das finde ich ganz wichtig. Hm. Also, weil dieses Gefühl auf so einer Bühne, wenn das dann halt alles so gut läuft und man Erfolg hat, das kickt ja total. Und um da wieder runterzukommen, da hilft mir die Gastronomie öfters auch. 200 Messer und Gabeln polieren, das ist halt dann wieder was anderes. Hm.
Wobei die Situation in der Gastronomie auch nicht leichter wird. Das heißt, müssen Sie jetzt im Laufe der Zeit Personalmangel, Ähnliches öfter polieren als noch vor ein paar Jahren?
Ich merke schon, dass wenn mal jemand ausfällt, dass der Boden etwas dünner wird und man muss öfters mal einspringen. Aber ansonsten, ich mache das seit vielen Jahren Teilzeit. Also nicht Fulltime, das könnte ich nicht, aber den Teil, der bleibt relativ konstant.
Was ja interessant ist, dass Ihre Heimatverbundenheit offensichtlich, zumindest aus meiner Erfahrung, wenn ich da so drüber lese, auch sich in der Speisekarte wiederfindet. Also allein wenn man bei Ihnen einen Hamburger bestellt, gibt es nicht den einen, sondern man kann sich das gerade so nach heimatlichen Vorlieben zusammenbauen, das Gericht.
Ja, das stimmt, aber das hat sich so entwickelt.
Und welcher ist Ihr Lieblingshamburger, der heimatliche oder der exotische?
Ich bin da ganz traditionell. Ich nehme den vom heimischen Metzger und mit Käse und Speck und ohne Shishi.
Und das Ganze in unmittelbarer Nachbarschaft eines Kulturortes in Ansbach, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Ich glaube, wir müssen ihn jetzt auch mal etwas genauer ins Auge fassen, die Ansbacher Kammerspiele nämlich. Lassen Sie uns vielleicht in dieser Stunde noch damit anfangen. Wenn man von außen an diesem Gebäude vorbeigeht, sieht man erstmal eine rostrote Fassade mit etwas Kunst am Bau. Vielleicht kann man da mal ein Bild entstehen lassen bei den Radiohörerinnen und Hörern.
Ja, da ist so ein Gemälde mit Menschen, die sich an der Hand halten oder die so Silhouetten von jungen Menschen, weil die Kammerspiele ein Ort der Begegnung sind, wo Jung und Alt hingeht, um sich zu treffen und verschiedenste Art von Kultur zu erleben. Es hängt über diesem Gemälde, ist der alte Schriftzug. Da steht noch Kammerlichtspiele. Mhm. Und das verrät die Vergangenheit des Hauses. Es war ursprünglich mal ein Kino. Es gab Kinderfilme, es gab Westernfilme. Und in der späten Vergangenheit als Kino gab es dann, wie nenne ich das gerne, Horizontalkinematografie.
Aha. Das ist
Schmuddelfilmchen und noch schlimmer.
<okay. lacht> Deshalb auch die hohe Bühne wahrscheinlich. Aber wenn man reingeht tatsächlich, auf der rechten Seite sieht man noch so ein altes Gerät.
Ja, das ist ein alter Filmprojektor.
Aus Erlanger Produktion, glaube ich sogar. Mit eben diesen verschiedenen Lampen, die dazu benötigt worden sind. Der steht da aus Nostalgiegründen oder musste der gerettet werden damals?
Das sind Nostalgiegründe. Also ich bin ja noch nicht bei den Kammerspielen seit... Nächstes Jahr bin ich 15 Jahre dabei. Aber als dieses Kino damals dann umgebaut wurde, da hat man natürlich solche nostalgischen Gerätschaften hingestellt. Und das Spannende ist, wenn jetzt Kinder oder auch, das sind nicht mal Kinder, das sind auch junge Erwachsene, wenn die da reinkommen und die sehen diese alten Filmprojektoren, dann fragen die, was das ist. Ob das sowas wie ein Beamer ist oder so. Und dann muss man denen erstmal erklären, nein, da wurde noch ein Kerzchen angezündet oder so. Ich weiß gar nicht, was das Leuchtmittel war, irgendein Leuchtdraht, glaube ich. In meiner Zeit war das auch schon anders. Und da wurde die Filmrolle eingelegt, wie Filmrolle, ja. Und so, also das ist etwas, was man heutzutage halt einfach nicht mehr kennt.
wo man auch merkt, dass man alt wird, weil man muss nicht mehr nur Filmprojektoren erklären, sondern inzwischen ja schon CD-Player oder Audiokassetten. Mein Sohn ist jetzt 16, der hat eine Audiokassette auch so in Betrieb eigentlich noch nie gesehen. Ich habe damit noch jahrelang gearbeitet in den 90ern. Also ja, schöne neue Welt.
Ja, aber das ist halt, so verändert sich's. Und wenn man dann, wie ich, in den Kammerspielen dann Theater macht und Bühnenkunst, das ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Aber die Kammerspiele, die sind, haben sich eben etabliert als Veranstaltungszentrum, ein umgebautes Kino, wo auch Gastronomie integriert wurde. Die Kulturveranstaltungen werden von den Verein Ansbacher Kammerspiele organisiert und
in dem Sie auch Mitglied sind.
Und in dem ich Mitglied bin und auch ehrenamtlich im Beirat der Ansbacher Kammerspiele mich engagiere.
Viele Enthusiasten.
Ja, das ist 1994 wurde das Haus eröffnet. Es wurde in Eigenregie umgebaut damals von den Gründern und das ist ein ganz tolles Projekt. Es ist einer der mitgliedsstärksten Kulturvereine, die es in diesem Land überhaupt gibt. Es ist was ganz Besonderes und es gibt eben die verschiedensten Arten von Kultur, viel Musik, aber in alle Richtungen, viel Weltmusik, viel Kabarett, Comedy, viele Künstler, die jetzt schon groß im Geschäft sind, haben ihre ersten Erfahrungen auch in den Kammerspielen gemacht. Ein Bodo Wartke zum Beispiel, der sich dann dafür bedankt hat, als er sein Jubiläum gefeiert hat, dass er da auch in den Kammerspielen aufgetreten ist. Es ist ein Verhältnis zu vielen Künstlern über viele Jahre. Gerhard Polt und die Wellbrüder, früher die Biermüsselblossen, die haben eine freundschaftliche Verbindung zu diesem Haus. Und das ist sehr schön, dass das so ist. Und deswegen arbeite auch ich da gerne. Und ich bin auch froh, dass ich da auch meinen kulturellen Beitrag leisten kann. Also, dass ich da mit dem Märchen, mit dem Derblecken und auch mit dem Kinderfasching tatsächlich auch meinen Beitrag leiste, dass wir ein Bundesprogramm haben.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Habe die Ehre, unserem Ratsch am Montagvormittag mit dem Schauspieler, Regisseur und dem bunten Hund von Ansbach, so habe ich ihn vorgestellt vorhin etwas despektierlich, Thorsten Siebenhaar, der aktuell ziemlich viel zu tun hat. Wir haben Adventszeit und wir haben nicht nur die Jagd nach Geschenken, sondern wir haben auch gewissen Hunger nach Kultur und nach schönen Erzählungen, die wir in dieser etwas dunklen Jahreszeit dann schätzen, egal wie alt wir sind. Und das ist etwas, was Sie gerade fast werktäglich beschäftigt, Herr Siebenhaar.
Ja, ich bin aktuell mit einem Projekt am Arbeiten, das wir 2015 gegründet haben. Das heißt Kommando Grimm. Und wir produzieren einmal im Jahr ein Weihnachtsmärchen, ein musikalisches Weihnachtsmärchen. Das machen wir seit 2017 in den Kammerspielen. In diesem Jahr ist es das tapfere Schneiderlein und da stehe ich auf der Bühne, singe, spiele und bin aber auch im Hintergrund, mache ich das Büro und die ganze Arbeit, Verwaltungsarbeit. Ja, das ist ein Herzensprojekt geworden. Ansbach hat ja seit 2007 gelernt, dass es ein Weihnachtsmärchen geben kann, wo man als Familie mit den Kindern an einem Adventssonntag ins Theater gehen kann und sich ein Märchen anschauen kann. Und als 2015 der Intendantenwechsel war, hat die Nachfolgerin von Jürgen Eick damals gesagt, sie wird kein Märchen machen. Und dann haben meine Kollegin Katja Schumann und die beiden Musiker Uli und Thomas Koch, wir haben die Gelegenheit genutzt und haben gesagt, okay, wenn da kein Märchen gemacht wird, dann machen wir weiter Märchen. Und so hat sich Kommando Grimm gegründet und das ist eine sehr schöne Geschichte geworden, sehr erfolgreiche Geschichte geworden. Wir spielen dieses Jahr 50 Vorstellungen mindestens für Jung und Alt in der Früh für Schulen und Kindergärten aus der ganzen Region von Schillingsfürst bis Oberasbach, Rostal oder von Dietenhofen bis Gunzenhausen. Also
Westmittelfranken, sagt man.
Ganz Westmittelfranken.
Bisschen sperriger
und fast,
Begriff.
Naja, also Oberasbach ist schon Nürnberger Umland, also da gehen wir schon in die Richtung Heilsbronn, Neuendettelsau, Oberasbach, Rostal, das geht schon. Die könnten auch nach Nürnberg ins Theater fahren, wenn sie wollten.
Die Theatergrenze.
Aber sie kommen zu uns und das machen wir vormittags. Nachmittags spielen wir die Familien und abends spielen wir dasselbe Stück auch für die im Herzen gebliebenen Kinder und für die großen Kinder. Und das Spannende ist, dass es eben früh, Nachmittag und Abend das gleiche Stück ist und natürlich total anders, aber jedes Mal funktioniert. Und das ist ein großer Spaß. Es ist natürlich anstrengend. Ich meine, vom 1. Dezember bis 17. Januar 50 Vorstellungen. Das ist, sind auch mal drei an einem Tag.
Ja. Sie sind ja da auch nicht nur lustig, Sie können auch mal fies sein.
Ja, ich habe es ist mein 15. Weihnachtsmärchen insgesamt in Ansbach. Es ist mein 7. mit Kommando Grimm. Ja, ich bin der böse Oberhofmeister und versuche das Schneiderlein zu diskreditieren und dass das nicht mehr zurückkommt, dass das bei den Riesen bleibt. Aber auch das macht Spaß.
Sie haben gerade gesagt, das Stück ist jedes Mal anders, von der Nuance vielleicht, aber ist es dann auch für die Erwachsenen anders gestrickt als für die Kinder? Oder
nein.
Wie kann man Erwachsene in eine Abendvorstellung mit einem Märchen locken heutzutage?
Das fragen wir uns tatsächlich auch. Aber wer das sich da mal drauf eingelassen hat und da mal in diese Abendvorstellung geht, es sind ja oft Leute, die sagen, ach, wir haben keine Kinder und wir haben auch keine Alibi-Enkel, die wir irgendwie, oder die Kinder sind schon groß und so, wir haben noch keine Enkel. Die kommen dann, sag ich, dann kommt er halt abends. Das ist eine ganz normale Vorstellung. Und wir haben jetzt schon eine Abendvorstellung die Saison gespielt und das ist total spannend, weil zum Schluss stehen dann da 100 oder auch 200, je nachdem wie voll es ist, Erwachsene und tanzen zum Schluss den Märchenwaldtanz, den in der Früh um 9 noch die Kindergartenkinder aus Dietenhofen getanzt haben. Und die machen das mit, die genießen das. Es ist eine wunderbare Komödie, es ist musikalisch, wir haben da Live-Musik. Es ist eine Geschichte für alle. Es ist spannend, es ist lustig, es hat traurige Momente, es hat romantische Momente, es ist ein was Buntes und was für alle Altersstufen ist. Und jede Altersstufe zieht was anderes aus dem Märchen. Mhm. Die ganz Kleinen haben die Musik und sehen das Licht und da passiert was. Und die ganz Großen, die verstehen den Wortwitz. Und alle dazwischen verstehen das und das und das und das. Macht ein gutes Märchen aus. Und wir haben da einen Autor, der das für uns schreibt, der Heiner Bomhardt, der ja sich zum Beispiel als Gründer von Gankino Circus oder auch Gründer und als einer der drei von Kapelle Bomhardt musikalisch seinen Namen gemacht hat.
Die spielen wir auch bei uns in unserem Programm.
Ja, der schreibt uns die Texte. Das kommt bei den Leuten gut an. Dann kommt die Musik, wird dafür komponiert von den Kochs. Das ist eine runde Geschichte und wir freuen uns, dass es so viele Leute begeistert.
Und die Botschaft ist ja auch eine gute, dass nämlich Tapferkeit, dass Klugheit mehr wert sind und wichtiger sind als körperliche Stärke.
Genau,
also das Recht des Stärkeren, was wir heute so global erleben, offensichtlich um uns herum, dass die sich ein bisschen durchsetzt, gefühlt zumindest, sei es über dem Ozean oder sei es auf unserem Kontinent. Die Geschichte sagt was anderes, dieses Märchen.
Ja, und das ist ja das Wichtige. Diese Märchen haben ja, viele sagen, das sind so verstaubte alte Geschichten oder es sind brutale alte Geschichten. Auch alles stimmt, aber vor allen Dingen haben sie immer eine schöne Botschaft. Und in unseren Adaptionen versuchen wir, diese Botschaft auch noch ein bisschen deutlicher zu machen oder noch eine kleine Botschaft mitzugeben. Und das ist es eben, die Leute kommen mit einem guten Gefühl raus. Der Bösewicht wird es zum Schluss nicht unbedingt vertrieben und irgendwas. Das Schneiderlein kommt auch besser weg als im Original und auch die Prinzessin vor allem kommt besser weg als im Original, weil die will eigentlich das Schneiderlein umbringen. Bei uns nicht. Zum Schluss ist die Botschaft, dass Mut und Tapferkeit wichtig sind. Und
das unterschätzt zu werden auch manchmal Vorteile bringt. Haben Sie so eine Erfahrung auch gemacht?
Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist schon so, dass man manchmal unterschätzt wird. Es gibt immer noch Leute, die sagen, Thorsten, ich wusste gar nicht, dass du singen kannst oder dass du so auf der Bühne sein kannst.
Mhm.
Aber das ist halt so.
Aber die Ehre, unser Ratsch am Montagvormittag heute mit meinem Gast, dem Schauspieler und Regisseur und Multitalent Thorsten Siebenhaar aus Ansbach. Der Einheitsländler, gespielt von einer volksmusikalischen Gruppe, deren eines Gründungsmitglied quasi durch Geburt über sie Folgendes sagt, Herr Siebenhaar.
Der Thorsten ist eigentlich ein Tausendsassa. Also der hat schon immer sehr viel für die Kultur getan, Theater, hier in der Kammer alles Mögliche, also von Kindertheater bis Erwachsenenkabarett, hat sich schon immer eingesetzt für die lokale Kultur und das zeichnet ihn aus. Er ist sehr gut vernetzt in Ansbach, er kennt eigentlich jeden und jede und hat immer wenn er ein Projekt anfängt, ist er immer so gut im Netzwerken, dass sofort alle davon wissen und dass sofort auch ganz viele Unterstützer und Unterstützerinnen kommen und sagen, das finden wir gut. Und das zeichnet ihn aus, dass er einfach sehr gut mit Leuten reden kann und sehr gute Ideen hat.
Haben Sie ihn erkannt?
Mein Freund Heiner.
Heiner Bromhardt, wir haben ihn vorhin schon mal kurz erwähnt, als Ensemblemitglied sozusagen, Gründungsmitglied der Kapelle Bromhardt. Das sind ja drei Brüder, die miteinander Musik machen und gleichzeitig aktuell ja eben ihr Regisseur.
Genau, Regisseur war er letztes Jahr sogar bei Hase und Igel. Er ist seit 2016 Autor von den Märchen von Kommando Grimm. Und ich kenne ihn aber schon viel länger. Wir kennen ihn schon aus Schulzeiten. Er war dann auch bei der Theatergruppe Lila. Und das war ein freies Amateurtheater in Ansbach, das, wo ich gespielt habe und wo ich dann irgendwann auch Regie übernommen habe und das organisiert und geleitet habe. Da war der Heiner auch mal dabei über viele Jahre, hat auch da inszeniert. Den kenne ich schon ganz lange und den mag ich auch sehr. Und ich mag auch seinen Humor und seine künstlerische Arbeit. Und das freut mich sehr, dass ich da seine Stimme jetzt hören durfte und dass der so schöne Sachen über mich sagt.
Ja, finden Sie sich da wieder? Das klingt ja so ein bisschen, als würde Ihnen der Volk quasi immer in den Schoß fallen, grundsätzlich.
Das nicht, weil der Weg dorthin ein steiniger war und wirklich kein einfacher. Und das dann durch einen Zufall und eben dieses Vernetztsein und diese Arbeit, die ich hier in Ansbach gemacht habe, sei es mit Lila, sei es damals als Regisseur für Viva Voce, da hatte ich eben einen gewissen Status. Und als das Theater Ansbach dann gegründet wurde, da bin ich natürlich bewusst als Ansbacher verpflichtet worden. Da hat der Jürgen Eick zu mir gesagt, ich weiß jetzt, was mit dem Regisseur Thorsten Siebenhaar ist, aber was ist eigentlich aus dem Schauspieler geworden? Und dann habe ich gesagt, naja, den gibt es eigentlich gerade nimmer, weil das mit den Vorsprechen an den Schauspielschulen hat ja nicht so geklappt, wie ich wollte. Und ich wollte an eine der großen staatlichen Schauspielschulen und habe da diese Tour gemacht und bin da auch weitergekommen in Hauptrunden und Finalrunden und musste dann eben lernen, dass das eben nicht nur immer mit Können zu tun hat, sondern einfach auch oft mit, bist du am richtigen Tag, am richtigen Ort? Haben sie schon zu viele Jungs oder nicht? Bist du mal in Form oder nicht? Das gibt es ja auch, Tagesform ist ganz wichtig. Wenn man dann irgendwo, also nicht irgendwo, sondern in Berlin hatte ich das ganz krass. Also da wusste ich, heute mache ich's. Heute habe ich die Bühne gerockt. Heute wirklich strahlen bei den Juroren, strahlen bei den Studenten, die mit drin saßen. Ich habe mich gut gefühlt, alles toll. Und man kriegt ein fettes Kompliment danach und dann wird man rausgelobt. Ja, wir können ihnen leider nicht mehr genug beibringen. Das hat mich gebrochen. Tatsächlich, das ist was anderes, wenn man eine Prüfung macht in Mathematik, da stimmt das Ergebnis und dann, wenn man gut war, dann kriegt man die 1 und dann kriegt man vielleicht auch den Job oder so. Aber das war dann eben dieses, man sucht auch mal nach anderen Gesichtspunkten, so Diamanten, die man noch schleifen möchte oder so eine Typfrage. Da habe ich dann gesagt, ich mache keine Schauspielerei mehr. Ich bin eher auf die Seite gewechselt als Regisseur und so weiter. Für mich ist das jetzt beendet. Ich mache das als Hobby, ich mache das als Amateur. Und dann kommt der Jürgen Eick und fragt, was ist denn aus dem Schauspieler Thorsten Siebenhaar geworden? Und dann hatte ich das Glück, eben im ersten Weihnachtsmärchen in Ansbach auf der Bühne zu stehen. Und das waren alles Kollegen, die haben an der Folkwang-Hochschule studiert, die haben am Max-Reinhardt-Seminar studiert und. Und ich durfte mit denen auf der Bühne stehen. Das war das größte Geschenk, dass ich das noch durfte. Und ab da habe ich mir, zumindest was das Theater anging, immer gesagt, da kommt... Egal, was jetzt noch kommt, das ist eigentlich Bonus. Ich habe das jetzt geschafft. Ich durfte einmal professionell auf der Bühne stehen. Dann kam ein zweites, drittes, viertes, fünftes. Dann durfte ich da mal inszenieren. Und jetzt hat sich so entwickelt. Das mit Kommando Grimm oder das mit dem Der Blecken, das kommt aus diesem Netzwerken aus den alten Verbindungen, was man mit dem und dem schon gemacht hat. Und das kann ich jetzt eben nutzen. Wenn ich ein neues Projekt habe oder aufziehen will oder wollte, weil mir die Zeit dazu fehlt, dann kann ich diese Kontakte natürlich nutzen und den Namen, den ich mir hier gemacht habe, nutzen. Und das ist natürlich toll. Aber es beschränkt mich natürlich auch auf diese Stadt. Also ich habe auch schon mit meiner Kollegin Katja Schumann ein Theaterdinner gemacht. Das ist in Ansbach natürlich was anderes, weil uns jeder kennt. Das haben wir in Nürnberg gespielt. Und es hat trotzdem funktioniert. Aber es haben die anderen Punkte funktioniert. Dieses, das sind unsere zwei, die wir schon ewig kennen. Das fiel da weg. Aber... das zeigt, dass es dann doch auch künstlerisch wertvoll ist. Das ist ja das der Positive, was da mitschwingt. Aber ich bin mir schon dessen bewusst, dass ich damals am Theater, ich wurde geholt, damit ein Ansbacher auf der Bühne steht. Das ist das beste kulturpolitische Argument, um ein Theater zu gründen. Schaut her, ich habe einen von euch. Und habe mich dann aber freigespielt und bin dann doch noch Schauspieler geworden. Womit ich eigentlich abgeschlossen hatte. Also das, was ich gedacht habe, was nicht mehr passieren wird. Und ich habe so tolle Dinge machen dürfen. Ich durfte den Werther inszenieren. Das war für mich ein Herzensprojekt. Die Leiden des jungen Werthers seit der Schulzeit hat es mich bewegt. Und ich durfte die Stückfassung schreiben und das inszenieren. Und das ist alles Bonus. Deswegen, egal was noch kommt, ich bin offen dafür. Und wenn halt nichts mehr kommt, dann bin ich auch offen dafür. Also ich bin, weil ich eben auch was anderes studiert habe und weil ich ein anderes Leben auch noch führe. Mhm. Ich bin nicht nur in der Kunst zu Hause, sondern halbwegs geerdet. Und deswegen bin ich da, also ich schau mal, was passiert.
Viele Menschen in Ansbach vor allem haben Angst tatsächlich, dass nichts mehr kommt. Denn sie waren damals eines der ersten Ensemblemitglieder an einem Theater, das als jüngstes bayerisches Schauspielhaus ja lange Zeit ein Vorzeigeprojekt auch war, sich gut etabliert hat. Und jetzt plötzlich, was ist los mit dem Ansbacher Theater? Es ist zu und viele haben das Gefühl, es könnte sein, dass es vielleicht nicht mehr aufmacht.
Ja, das ist eine total tragische Geschichte. Vor allen Dingen, wenn man das von Beginn an miterlebt hat. Also ich habe es damals 2003, als es wieder eröffnet wurde, dieser Neubau, dieser Umbau. Tolles Haus, aber da müsste mehr passieren. Und dann kam diese Geschichte, dass 2007 das Theater eröffnet wird und man hat so langsam diese Stadt erobert. Die Ansbacher haben gelernt, das ist Theater, da gibt es Schauspieler, die hier wohnen und arbeiten, die ihre Kinder hier in der Schule haben und die hier einkaufen gehen und essen gehen und die immer da sind. Und dann können Schüler sich Proben anschauen und dann kann man auch sich ein Stück anschauen und erstmal abwarten, was der Nachbar, der die Theaterplatzmiete hat, dazu sagt. Und dann kann man sich's überlegen und kann hingehen. Und man kann sich sogar noch ein zweites Mal anschauen. Theater, das musste erst ankommen in der Stadt. Und das war eine Erfolgsgeschichte. Das war mit sehr viel auch Enthusiasmus und sehr viel Idealismus haben wir das am Anfang dieser Anfangszeit gemacht. Alle, die da mitgearbeitet haben, es gab ja nichts. Es gab kein Kostümfund, es gab nicht genug Umkleiden. Das Haus hat es nicht hergegeben. Und jetzt, wo das alles sich etabliert hat, da kam erst Corona.
Dann kam der Brandschutz.
Und dann kam der Brandschutz wohl. Und jetzt ist das Theater Ansbach gerade, also der große Saal, dicht. Und im kleinen Haus kriegen die nicht genug Zuschauer rein. Und jetzt hat der Intendant auch gesagt, er verlässt Ansbach. Und jetzt weiß man nicht, ob das Ensemble-Theater weitergeht. Und das ist so wertvoll, dass es das gibt in Ansbach. Ich meine, das ist natürlich in dieser Zeit, wo alle sparen müssen, klar, dass wenig Geld da ist, aber an der Kultur sollte man dann doch nicht sparen. Und ich sehe es ja jetzt selbst, ich meine, ich mache freies Theater, wir haben da jeden Tag fast 400 Kinder da. Das ist so wichtig, dass kleine Kinder und junge Menschen ins Theater gehen, die lernen da so viel. Theater ist so wichtig, auch für Erwachsene. Wenn man das streicht, dann wird diese Stadt wirklich, da wird was fehlen.
Die Kultur ist ja systemrelevant, das haben wir spätestens in der Corona-Pandemie auch alle erlebt und gespürt. Aber dieses Ringen jetzt speziell um dieses Theater aus diesen Gründen, es soll ja jetzt aufwendig saniert werden. Was macht das mit jemandem, der die Kultur in seiner Heimatstadt eben schon seit vielen Jahren so aktiv mitgestaltet?
Also ich finde es einfach nur traurig. Also dass man da an dem Theater sicherlich Dinge anders machen kann und vielleicht auch muss. Ja, da hat jeder einen anderen Ansatz. Jeder Intendant hat einen anderen künstlerischen Ansatz. Aber so grundsätzlich, wenn so ein Haus plötzlich dann wegfällt, da fallen Arbeitsplätze weg und da die künstlerische Identität dieser Stadt bröckelt wieder, das ist einfach unfassbar schade. Und natürlich, man kann auch nach Nürnberg ins Theater fahren oder nach Fürth oder nach Erlangen, nach Würzburg, aber das ist alles mit viel Aufwand verbunden. Man kann nicht einfach sagen, ach komm, gehen wir heute Abend mal schnell ins Theater. Und dann sieht man Schauspieler, die man auch kennt, die man schon öfters gesehen hat. Das ist was ganz was anderes, wenn da wieder Bespieltheater kommt und dann ist irgendwie ein Exop-Schauspieler, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber das ist doch das, so ein ehemaliger Fernsehstar, der dann Tourneetheater spielt. Dann jubelt man, weil man den halt aus dem Fernsehen kennt. Das habe ich alles schon erlebt, das muss nicht wieder zurückkommen. Und da hoffe ich, dass die Verantwortlichen in der Stadt auch das realisieren und das Theater retten.
Ihr Märchen, Autor und Regisseurkollege Heiner Bomhardt von der Kapelle Bomhardt sagt zu diesem Thema zum Beispiel aber auch Folgendes, als ich ihn gefragt habe, ob die Kultur in Ansbach diesen Schlag sozusagen überleben wird.
Jein, also die Kultur wird es überleben, weil es immer sehr viele kreative Leute gab in Ansbach. Dass das Ansbacher Theater ein eigenes Ensemble gekriegt hat, war im Prinzip auch ein Luxus und ist auch immer noch ein Luxus, aber natürlich ein sehr schöner Luxus. Und das ist natürlich ja mal schade, wenn das jetzt nicht mehr so sein sollte. Aber darüber hinaus gab es immer sehr viele freie Gruppen auch. Und für diese, ich glaube, 44.000 Einwohner oder was es sind, gab es immer sehr viel Angebot auch schon an Kultur. Deswegen, falls das Theater Ansbach irgendeiner Weise das nicht schaffen würde, gibt es auf jeden Fall sehr viele, die diese Nische schließen können.
Glauben Sie das auch, dass Sie da in die Bresche springen können, wenn es mal so ein tolles Stadttheater gegeben hat? Andererseits muss man sehen, der Intendant geht jetzt und die Stelle wird nicht neu ausgeschrieben. Also es ist eigentlich vorgezeichnet, was passiert.
Das ist eben das Problem, dass wenn diese Stelle nicht mehr besetzt wird und dann die Schauspieler weg sind und alles, dann ist das halt tot. Und das dann nochmal aufzubauen, selbst wenn es gewünscht ist, wir wissen ja noch gar nicht, ob es gewünscht ist, aber das dann nochmal aufzubauen, das ist eine Mordsarbeit. Und dann muss man wirklich viel Herzblut reinstecken und da muss man auch mit den richtigen Leuten sprechen können und. Ich sehe leider schwarz. Diese Stadt Ansbach, die hat ganz viele Punkte, wo man sich freut, dass das Ehrenamtliche machen. Stadtfest, früher war es der Weihnachtsmarkt und. Rokoko-Festspiele. Es muss halt auch irgendwann mal den Verantwortlichen klar sein, dass man da Geld in die Hand nehmen muss, damit da was Gescheites gemacht wird. Und das verdrängt ja nicht die Ehrenamtlichen, die gibt es ja trotzdem noch und die machen trotzdem noch was. Aber man kann nicht alles auf dem Rücken der Ehrenamtlichen austragen. Das geht nicht, sonst geht es in die Hose.
Wir haben über die aktuelle Situation beim Ansbacher Stadttheater gesprochen mit Thorsten Siebenhaar, meinem heutigen Gast, Schauspieler, Regisseur, aber auch Medienwirt, Studierter. Das heißt, Sie kennen letztendlich auch die Mechanismen, wie Theater funktioniert. Wer könnte so eine Theaterrettung vornehmen?
Also ich möchte jetzt ungern sagen ich, weil das ist nicht so. Das Problem ist, dass die Politik ja, glaube ich, gerade eben genau nicht an dem Punkt ist. Sie hat keine Ahnung, sondern sie versuchen, sich da mit einzumischen. Das ist, glaube ich, gerade der Knackpunkt, weswegen auch der Intendant jetzt die Reißleine gezogen hat. Wenn da sich Stadträte meinen, sie müssen sich inhaltlich einklinken oder der Kämmerer, dann kann ich auch sagen, ich möchte ein Referat leiten. Ich habe auch schon viele gehalten. Also es ist
es ist müßig. Also da prallen zwei Welten aufeinander.
Ja, ich finde, wenn man bei Kultur und nur ans Geld denkt, was das kostet und nicht bedenkt, was den Mehrwert, was das für die Stadt bedeutet. Auch einer, der von Weißenburg nach Ansbach fährt, um ins Theater oder in die Kammerspiele zu gehen, der lässt hier Geld. Es gibt Menschen, die extra nach Ansbach fahren, dort übernachten, weil ein Künstler in Ansbach auftritt. Das ist jeder Euro, den du investierst, kriegst du mehr als einfach zurück. Also das ist einfach nicht weit gedacht, aber wir reden da einfach mit verschiedenen Ansichten von Kultur. Und wenn man es doch mit einem Ehrenamtlichen oder einem Verein, einem Kulturverein hinkriegt, warum soll man denn noch Geld in die Hand nehmen?
Man hat quasi einen schlagkräftigen Kulturverein ja da, der bewiesen hat, dass er sowohl eine Bühne betreiben kann, als auch einen Kulturort beständig am Leben erhält, was ja auch eine Kunst ist. Dieses Team, auf dem die Kammerspiele in Ansbach fußen oder auf deren Schultern das Ganze liegt, finden sich auch genug Leute, junge Leute, die nachwachsen und die dieses Theatergehen in sich tragen?
Naja, bei den Kammerspielen ist es ja eher das Veranstaltungs- oder das.
Es ist nicht nur Theater.
Das ist ja im Gegenteil, es ist ja wenig Theater, es sind viel mehr Konzerte und Kabarett. Mhm. Aber es ist natürlich auch da, sieht man einen Generationenwechsel, weil junge Familien, junge Menschen sich halt nicht mehr auf Dauer an einen Verein binden wollen und sich da engagieren wollen. Die wollen erstmal die Welt entdecken und so weiter. Trotzdem gibt es immer wieder neue Mitglieder und man versucht, den Mitgliederstamm zu halten. Wie sich das alles weiterentwickelt, wie sich die Kammerspiele weiterentwickeln, das sind so Punkte, die gerade besprochen werden. Wichtig ist, dass es das Haus und dass es die Institution in 15 Jahren noch gibt und welche Organisation dahinter steckt. Auch das wird sich ergeben. Denn die Kammerspiele haben natürlich jetzt viele, viele Jahre, 30 Jahre, davon auch profitiert, dass sie den gleichen Vorsitzenden haben. Mit Wolfi Bartosch, der ist der Gründungsvorsitzende und der ist immer noch erster Vorsitzender. Mhm. Der ist nur mittlerweile 77 und hat gesagt, also ewig wird er das auch nicht mehr machen. Da muss man auch schauen, wer da mal der Nachfolger wird und wie das Ganze sich eben weiterentwickelt. Aber die Kammerspiele sind ein wichtiger Ort und diesen Fehler macht man manchmal in Ansbach, dass man das Theater und die Kammerspiele so gegeneinander aufrechnet. Aber es sind zwei unterschiedliche Baustellen. Es sind sowohl finanziell, es gibt einen Grund, warum das Theater so einen hohen Zuschuss hat und die Kammerspiele eben nicht so einen hohen Zuschuss wie das Theater. Im einen wird produziert und Theater gemacht, im anderen gibt es aber auch Rockkonzerte und so weiter. Es ist ganz anderes, was ganz was anderes, aber Äpfel und Birnen vergleichen, das ist in Ansbach und vielleicht in Franken und in uns Menschen halt auch drin.
Also auch da Kultur im Umbruch letztendlich oder zumindest ist der Umbruch absehbar. Und
das ist ja überall so. Also auch die großen Häuser in den großen Städten jammern und müssen sparen. Aber es ist einfach so wichtig und ich bin guter Dinge. Also ich bin auch nicht müßig, da mich dazu engagieren. Aber es ändert sich, verändert sich und es wird auch irgendwann mal kein klassisches Kabarettpublikum zum Beispiel mehr geben, glaube ich. Das verändert sich. Dafür ist aus dieser Poetry-Slam-Szene ja jetzt eine neue Art von Kabarett, junge Kabarett hervorgekommen, das natürlich auch ein anderes Publikum bringt. Und das ist auch so ein Generationenwechsel, den man gerade erlebt. Also was in den Kammerspielen spannend ist, weil man hat an einem Abend noch einen Django Asyl da und am nächsten Abend einen jungen Nachwuchskabarettisten. Eva Karl-Faltermeier war vor ein paar Wochen da. Und da ist dann gleich wieder ein ganz anderes Publikum da. Und das ist auch spannend zu sehen.
Oder eben auch die Kapelle Baumhardt. Wir haben sie schon mehrfach erwähnt. Auch bei uns natürlich auf unserer Musikspielliste oft vertreten. Und wir sind in der Vorweihnachtszeit, sollten wir nicht vergessen. Es ist gemütlich, es geht auch ums Plätzlebacken und um die richtigen Rohstoffe. Die gute Butter, ja,
damit. Das kann ich auch bestätigen. Ja? Das ist auch eine Weisheit von meiner Oma. In einen guten Kuchen gehört da gute Butter rein.
Und die muss warm sein oder zumindest nicht eiskalt. So war ja die Aussage jetzt gerade.
Gut war es wichtig.
Wach und nicht steinhart. Genau. Also haben die Jungs recht sozusagen, aber gutes Fett braucht man natürlich auch, um Dinge zu schmieren, damit was gut läuft. Eine feste Größe in den Ansbacher Kammerspielen. Wir haben das Weihnachtsmärchen erwähnt, das tapfere Schneiderlein, was aktuell läuft, was hoffentlich nächstes Jahr wieder in dieser Form es geben wird mit ihrer Mitwirkung. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Fastenprediger. Als Hausmeister Schorsch sind Sie da ja auch eine feste Größe, Thorsten Siebenhaar. Auf der anderen Seite die Kollegen vom großen Singspiel und vom großen Fastenpredigen in München sind sich gerade auch nicht so ganz sicher übers Programm, weil wir ja noch nicht mal wissen, wer Kanzler ist nächstes Jahr. Haben Sie da mit ähnlichen Fragezeichen zu kämpfen oder sitzen Sie jetzt schon ganz konkret über dem Programm?
Naja, wenn Josef hier rum ist, laufe ich wieder mit offenen Augen durch die Stadt und notiere mir meine Sachen, wenn ich lese Zeitungen, ich unterhalte mich mit Menschen. Das geht das ganze Jahr über. Aber natürlich, ich schaue nicht nur auf Ansbach, ich schaue natürlich auch, was bundespolitisch passiert oder landespolitisch, auch wenn ich da gar nicht so gern hinschaue manchmal. Aber ich habe schon geguckt, wann Nockherberg ist und die sind ja wirklich knapp vor der Bundestagswahl. Mhm. Das sind irgendwie 12 Tage vorher oder so.
Das ist eine Herausforderung.
Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nach der Wahl bin. Dann ist dieses ganze Wahlkampfgetöse nämlich rum und man kann mal darüber sprechen, wie die Ansbacher zum Beispiel gewählt haben und wo in Ansbach wie und so weiter, lauter so Sachen oder wie sich die Ansbacher Politiker da so in der Wahlkampfzeit präsentiert haben. Also ich bin da ganz entspannt. Ich weiß ja auch am Anfang, wenn ich da anfange, dieses Programm dann zu stricken, weiß ich noch nicht, wohin mich auch da die Reise führt, weil da kriege ich eine Eingebung und ich habe ja Gott sei Dank den Luxus, dass ich da ja dann als Herr Siebenhaar, als der Fastenprediger da bin, dass ich als Hausmeister Schorsch immer durch die Gegend kehren kann und rumsoddern kann. Der ist der Mann fürs Derbe. Und dann gibt es ja noch den Kardinal Fehler, der den kommunalpolitischen Exorzismus betreibt. Und in diesem Koffer, den der Herr Siebenhaar da mitbringt, da stecken schon noch ein paar andere Rollen und ich weiß noch gar nicht, ob nicht noch eine neue dann dazukommt und da freue ich mich jetzt schon wie ein kleines Kind drauf. Also ich bin gespannt, was da noch kommt.
Die Ansbacher Fastenpredigt zu Josefi hat uns jetzt auch wieder gezeigt, dass allein an diesem Abend mehrere Rollen auszufüllen sind von ein und der gleichen Person, Thorsten Siebenhaar. Und lassen Sie mich ganz zum Schluss unseres Gesprächs noch ganz kurz auf eine der Rollen zu sprechen kommen, die jetzt neu dazugekommen sind, seit, ich denke mal, so 4 Jahren. Und wo Sie sagen, das ist eine ganz neue, vielleicht sogar die wichtigste Rolle meines Lebens. Sie sind Vater geworden.
Ja, also das ist definitiv die wichtigste Rolle in meinem Leben und die spannendste. Ich bin vor 4,5 Jahren zum ersten Mal Vater geworden, während des ersten Lockdowns und vor knapp 4 Monaten zum zweiten Mal Vater geworden. Und das ist die Rolle, in der ich auch aufgehe und die mir wahnsinnig viel Freude bereitet, wo ich auch dank meines Berufes oder der Berufe, die ich ausübe, oftmals tagsüber viel Zeit habe und viel Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. Das ist das Wichtigste, was man auf der Welt machen kann. Kinder in die Welt setzen und die zu hoffentlich dann guten Menschen machen. Das ist das tollste Projekt und das ist das langfristigste Projekt und das nachhaltigste Projekt, das ich habe. Und die Rolle als Vater, es ist ein wenig später geworden als bei anderen, aber immer noch früh genug. Und es ist die mit der meisten Verantwortung.
Und die Parallele zur Schauspielerei, dass wir gesagt haben, Sie sind Schauspieler, ein guter Schauspieler, haben es aber eigentlich nicht gelernt. Ist es beim Vater auch so, dass man ein guter Vater werden will, aber eigentlich ja, kann man es ja nirgendwo lernen?
Nee, man kann es nicht lernen, man kann es sich abgucken und so weiter. Wir sind schon ganz zufrieden, so wie das läuft. Man macht natürlich Fehler. Also es ist viel Learning by Doing. Man kann viel vorher lesen und sich erzählen lassen. Aber es ist doch immer anders und manchmal ist das Bauchgefühl. Ich finde es toll, dass mein Sohn begeisterter Märchengänger geworden ist jetzt schon. Und der hilft auch mit, der verkauft am Eingang mit die Karten. Das ist ein, der hat auch ein bisschen so das Rampensau-Gen, glaube ich, geerbt, wie ich das so ein bisschen merke. Ja, vielleicht mache ich irgendwann mal was mit ihm zusammen. Das wäre eine ganz tolle Sache. Da würde ich mich drauf freuen.
Alles Gute für die neu gegründete Familie. Alles Gute auf der Bühne und vor allem, was den Fortbestand der Ansbacher Hochkultur und der lebendigen aktuellen Kultur in den Kammerspielen angeht, wünschen wir Ihnen alles gemeinsam. Noch viele gute Vorstellungen mit dem tapferen Schneiderlein. Thorsten Siebenhaar, vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, singen auf Fränkisch von Schönheiten und Zumutungen des Lebens, vom Auf und Ab im Kulturleben in Ansbach, aber von einer Kontinuität durch Engagement, beispielsweise in den Kammerspielen. Heute haben wir darüber geredet mit Thorsten Siebenhaar, dem Regisseur, dem Schauspieler, dem Kabarettisten aus Westmittelfranken. Zu sehen mit dem Weihnachtsmärchen in den Kammerspielen in Ansbach, das tapfere Schneiderlein jetzt kurz vor Weihnachten. Dann geht's weiter wieder am 27. Dezember und noch bis zum 6. Januar. Das Ganze mit Witz und Charme, Gesang und Live-Musik. Wenn Sie mehr wissen wollen, www.kammerspiele.com. Das war's mit Habe die Ehre am Montagvormittag. Machen Sie's gut. Aus Nürnberg verabschiedet sich Tom Viehweg. Servus und Ade.